Wisst ihr, was der große Vorteil ist, wenn man hier vorne steht? Man darf seine Maske abmachen. Ihr Lieben, heute Morgen habe ich ein Attentat auf euch vor. Heute Morgen wird es um ein sehr starkes Thema gehen. Es gibt Schwarzbrot heute Morgen. Ja? Und zwar geht es um die Vollmacht der Kinder Gottes. Die Vollmacht der Kinder Gottes. Meine Lieben, ich treffe oft, oder ich selber denke oft, Entschuldigung, dass ich Christ bin. Kennt ihr sowas? Dass man fast sich entschuldigt, dass man Christ ist. Und ich treffe auch ganz oft Christen, die eine ganz schlechte Erkenntnis darüber haben, welchen Stand sie eigentlich haben. Die fühlen sich so klein. Wir fühlen uns ganz oft in der Tat ganz ohnmächtig, ganz hilflos in ganz vielen Situationen. Wir hatten jetzt vor einer Woche so eine gehabt. Wir sind vom Urlaub zurückgekommen, hatten eine Autopanne, der Motor ist explodiert. Und na, es war toll, ne? Wieder am Wochenende. Es war keiner von diesen ganzen Notdiensten so richtig zu erreichen. Wir haben 4 Stunden in Telefonwarteschleifen verbracht. Es wurde immer später und ich habe schon geahnt, wenn es so weitergeht, dann schlafen wir am Ende wieder im Auto, wie schon mal passiert, weil es so spät wurde. Und dann habe ich gesagt, so Petra, wenn jetzt in einer halben Stunde diese Heinis sich nicht melden, dann buchen wir einfach ein Hotel und fertig. Und so war es dann am Ende auch. Und das ging gerade noch so gut. 5 Minuten später, da hätten wir kein Hotelzimmer mehr gekriegt. Aber als wir dann auf diesem Autohof standen, ist was Wunderschönes passiert. Also ich wollte mich in altbewährter Manier schon wieder aufblasen und aufregen und dachte so, Scheiß, dass das jetzt passieren muss. Und richtig ging es so langsam die Welle los. Und dann sagte uns dieser Autohändler, wir sollten doch da in dieser Imbissbude essen gehen und uns abregen. Und dann gehen wir da rein und was steht hinter der Verkäuferin? Ein Riesenschild, vertraut auf den Herrn, Psalm irgendwie. Und da unten drunter war das gesamte Vaterunser abgedruckt. Dann habe ich nur gedacht, Gott, du bist ja so irre humorvoll, ja. Ich will mich hier schon wieder aufregen und du sagst in einer Imbissbude zu mir, vertrau auf mich. Ja, so fühlen wir uns doch oft, ne, von wegen Vollmacht und so weiter. Und es war dann ganz süß, das waren armenische Christen und ich habe dann gesagt, das, was da steht, das brauche ich jetzt gerade im Moment. Das war wunderschön. Ich habe dann mich echt gefreut, dass Gott mich daran erinnert. Ja, aber es geht noch viel weiter. Was heißt denn das eigentlich? Was haben wir denn eigentlich für eine Stellung als Christen, als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu? Die wohl wichtigste Stelle finden wir jetzt in der nächsten Folie. Die ihn aber aufnahmen und an ihn, an Jesus Christus, glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten und auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses Leben gab ihnen Gott allein. Wir haben als Christen das Recht, Kind Gottes zu sein. Haben wir auch in dem Lied vorhin gesungen, das fand ich so wunderschön. Wir sind nicht länger Sklaven, weil wir sind Kinder Gottes. Und in anderen Übersetzungen heißt es dann noch viel stärker, wir haben die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Wir haben die Vollmacht. Ja? Und das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Stellung, die wir da haben und deren wir uns oft nicht bewusst sind. Das ist manchmal ein bisschen traurig. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Und das, ihr Lieben, erkennen sogar Nichtgläubige. Ich hatte einen Bekannten, einen gläubigen Bekannten, der war in wirtschaftlicher Not und dann haben ihn andere Freunde eingeladen, doch mit in die Schweiz zu fahren. Dort gäbe es einen Mann, der würde den Leuten sagen, was sie tun müssten, um reich zu werden. Das war mit anderen Worten ein Wahrsager. Natürlich keine gute Idee, als Christ zu einem zu gehen, aber in seiner Not ist er also dahin. Und dann kam er in ein Hotel, Luxushotel, es standen ganz viele Leute da, war eine sehr gut besuchte Veranstaltung. Es standen die Leute so in Gruppchen und dieser Wahrsager ist dann zu einer Gruppe, hat mit denen geredet, dann sind die zu den Telefonen gestürzt. Damals gab es noch keine Handys, jedenfalls nicht im großen Umfang. Und haben dann Orders abgegeben, Aktien bestellt, gebucht und irgendwas veranlasst, ja, was ihnen dieser Typ da gesagt hat. Und ganz offensichtlich war das auch erfolgreich, weil es kamen immer wieder Leute zu ihm. Naja, er ist also von Gruppe zu Gruppe und kommt dann zu dieser kleinen Gruppe, wo mein Bekannter dabei steht. Und da sagte seine Freundin, die ihn mitgeschleppt hat, Also Urs, guck mal, unser lieber Freund hier, der steckt in Schwierigkeiten. Kannst du ihm was sagen? Dann guckt er den an und dann sagt er, nein, das ist ein Sohn des Höchsten. Dem darf ich nichts sagen. Also Leute, das war ein Hammer. Und von dem Augenblick hat niemand in dem Saal mehr mit ihm geredet. Da war nämlich klar, das ist ein Sohn des Höchsten. Der ist von der anderen Seite. Also das fand ich eine unglaubliche Geschichte. Ich habe an der Geschichte dann schlagartig verschiedene Dinge gelernt und erkannt. Nämlich erstens, dass mein lieber Freund oder Bekannter, er war eigentlich ein Kind Gottes und hätte in seiner Not eigentlich besser, hätte er sich an seinen Vater im Himmel gewandt und ihn um Hilfe gebeten. Und stattdessen hat er sich auf diese Nummer eingelassen und er hat dann erkannt, nachdem er natürlich keinen Rat bekommen hat, dass er sich an Gott wenden kann und darf. Das hat er auch gemacht und Gott hat ihm dann am Ende auch geholfen. War eine interessante Schleife. Die nächste Sache, die mir klar wurde, war, dass dieser Wahrsager ganz klar erkannt hat, das ist ein Sohn des Höchsten. Er hat erkannt, das ist ein Kind Gottes. Und da kann ich euch ganz viele Geschichten erzählen von Okkultisten, auch welche, die sich bekehrt haben. Einer meiner guten Freunde war früher Astrologe. Was der für Dinge erlebt hat und er und seine damaligen Mittäter haben ganz klar gesehen, wer Christ ist und wer nicht. Dummerweise haben die Christen sich oft nicht so doll gefühlt, aber diese Typen hatten Respekt. Und auch dieser Wahrsager, er musste nämlich bekennen, das ist ein Sohn des Höchsten. Er musste anerkennen, dass Gott der Höchste ist. Also alle Knie werden sich eines Tages vor Gott beugen, steht in meiner Bibel. Und das ist so. Und das ist in diesem Moment auch wahr geworden. Ich fand das einen unglaublichen Augenblick. Und was mir auch klar wurde, wir dürfen diese Geschichten nicht so als Mummenschanz abtun. Wir müssen die schon ernst nehmen. An diesen Stellen passiert etwas. Und zwar ganz real. Und da erinnerte ich mich dann damals dran an die Geschichte von Mose, wie er zum Pharao gehen sollte. Und Gott hatte ihm aufgetragen, verschiedene Wundertaten zu tun. Ihr Lieben, vergesst bei der Geschichte aber nicht, dass die Berater und Wahrsager des Pharaos alle Wunder von Mose nachgemacht haben, bis auf eins. Sie konnten alle diese irrsinnigen Wunder nachmachen. Sie konnten aber kein Leben erzeugen. An der Stelle war Schluss. Also wir dürfen nicht denken, dass das Ganze Einbildung ist. Ich selber habe schon ganz wilde Sachen erlebt mit solchen Menschen. Aber ich habe auch immer erlebt, dass sie anerkannt kennen mussten, dass wir als Kinder Gottes eine ganz andere Rolle spielen. Wir haben, und das wurde mir dann auch klar, tatsächlich die Vollmacht verliehen bekommen, ein Kind Gottes zu sein. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Und ich könnte euch ganz furchtbar viele Geschichten erzählen, die ich selber persönlich erlebt habe. Also ich werde mal ein Buch schreiben, Opa Harm erzählt. Da schreibe ich das dann alles rein, das könnt ihr dann mal nachlesen. Also, wir haben ein ungeheures Vorrecht. Und was heißt das konkret? Das sehen wir jetzt im Galaterbrief im 4. Kapitel. Ich aber sage, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Obwohl er der Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch ihr. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfangen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der ruft, aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Also, das ist sehr interessant. Wir haben eine ganz neue Stellung empfangen. Wir sind los, nicht länger Sklaven, wir sind Kinder. Als noch keine Kinder waren, waren wir in diesem Status gefangen, dass wir Knechte der Welt und unserer Umstände waren. Jetzt aber sind wir Kinder. Wir sind frei geworden von den Mächten der Welt und können in ein Erbe eintreten. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe. Das ist ganz wichtig. Wir haben ein Erbe als Kind, und das werden wir nachher noch weiter untersuchen, was das eigentlich bedeutet. Wir haben als Kinder eben auch ein Erbe versprochen bekommen. Und das ist die Frage, ob wir da hineintreten, ob wir das dann auch leben. Durch Gottes Heilstat, das ist die nächste Folie, durch Gottes Heilstat in Jesus Christus sind wir aus dem Stand der Knechtschaft in den Stand der Gotteskindschaft getreten, und zwar durch Gott, klar. Nicht aus eigener Kraft, wir haben vorhin in den Versen gelesen, nicht durch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk oder einer Gruppe oder durch unsere Tätigkeit, unsere Frömmigkeit oder was auch immer, sondern Gott hat uns in diesen Stand hineinversetzt. Und deswegen hat Gott uns auch seinen Geist gegeben. Das ist überhaupt die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt Kind Gottes sind, dass er nämlich seinen Geist in uns hineinlegt, den Geist Gottes. Und dadurch sind wir Kinder und dadurch sind wir Erben. Und dass wir Erben sind, das finden wir nochmal wieder in Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also, wir sind Kinder, wir sind Erben, wir sind Miterben mit Christus. Mein lieber Mann, wir sind Miterben. Ja, wisst ihr, wenn der Vater ein Haus vererbt und dann sind da zwei Kinder und ein drittes darf sagen, ich bin auch Miterbe, das bedeutet was? Wir sind Miterben mit Christus. Das, was er erbt, haben wir einen Teil von. Wir sind keine Nobodies. Wir sind Kinder des Allerhöchsten und wir haben ein gewaltiges Erbe. Und es gilt, das zu ergreifen und zu leben. Allerdings hängt hier auch ein kleiner Nebensatz dran, der nicht ganz so angenehm ist. Miterben heißt leider auch mitleiden. Wir müssen als Christen schon manches leiden und werden aber erst am Ende, wenn wir am Ende angekommen sind, dann wird eigentlich vollständig offenbar, was wir genau alles geerbt haben. Wir dürfen aber auch jetzt schon einen Teil unseres Erbes in Anspruch nehmen. Das finde ich wunderschön. Wie wir hier sehen, ist eben mit Erben auch mit Leiden verbunden. Und insgesamt habe ich aber festgestellt, ja, wir sind mit Erben mit Christus, aber wir haben einen gewaltigen Stand, wir sind Kinder des Höchsten, ja, aber doch sind wir auch irgendwo in unserem Körper, in unserem Leib verhaftet und mehr oder weniger gefangen. Wir erleben das nicht so, dass wir fühlen uns nicht oft so als die großen, starken Christenhelden, oder? Ich jedenfalls nicht. Also ich habe oft sehr schwache Momente. Und da können wir sehr viel aus dem Römerbrief lesen und erkennen, was da so zu dem Thema drinsteht, zwischen diesem Widerspruch, auf der einen Seite Kind Gottes, Miterbe mit Christus, auf der anderen Seite ich mit meiner armseligen Kreatur, mit meinem Leib in dieser Welt und oft schwach. Das ist ein ganz großer Dualismus, in dem wir da stecken. Es ist immer wieder ein Widerspruch da, mit dem wir kämpfen. Und das beschreibt der Römerbrief eben. So heißt es jetzt im Römerbrief 7, Vers 18. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Willen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Kennt ihr das auch? Geht mir echt oft so. Eigentlich weiß ich ganz genau, was richtig ist und kann es einfach nicht tun. Und dann ruft Paulus aus, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem Zustand retten oder befreien? Ja, so fühle ich mich oft. Ach Herr, mit meiner ganzen Schwachheit, mit meiner ganzen Fehlerhaftigkeit, ich brauche dich, du musst mich daraus retten. Und dann kommt Paulus aber im Kapitel 8, Vers 1 zu diesem wunderbaren Ergebnis und Schluss. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also zum einen ist das der Satz, der mich getroffen hat, als ich mich bekehrt habe. Und zum anderen ist es ein unglaublich schwer zu verstehen. Das hat es jedenfalls so dicht, was da in diesem einen Satz so alles drinsteht. Das erste ist, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also damals als junger Christ, als frisch bekehrter Christ, war das für mich ein ungeheurer Trost. Ich kam aus einem ganz schlimmen Zustand, ich war im Alkoholismus verhaftet. Ich habe gelogen, dass sich die Balken biegen. Es waren ganz furchtbare Zustände. Und ich wusste, was Sünde ist. Und ich wusste, ein Freund kam zu mir und hat gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du in die Hölle kommen. Und ich wusste, der hat recht. Ich war auf so einem finsteren Weg, das war ganz klar. Und da mit einem Schlag rausgerettet zu sein, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das hat mich so stark aufgebaut. Und dann, wie denn? Denn das Gesetz des Geistes, es gibt ein Gesetz des Geistes, das lebendig macht, das hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt zwei Gesetze. Es gibt das Gesetz des Lebens durch den Geist Gottes und es gibt das Gesetz der Sünde und des Todes. Also ich hatte das live erlebt. Ich war durch den Alkoholismus so stark zum Lügner geworden, ich konnte gar nicht mehr die Wahrheit sagen. Ich konnte gar nicht mehr gerade ausdenken. Ich habe immerzu gelogen, selbst bei Anlässen, die überhaupt nicht eigentlich blöd sind, ja. Aber ich habe gemerkt, die Sünde ist eine Sache, die mich zwingt, die mich verhaftet, die mich festhält. Und ich habe gemerkt, es ist wie ein Gesetz. Ich stehe unter dem Gesetz der Sünde. Und dann habe ich mich bekehrt und plötzlich finde ich mich auf der anderen Seite wieder, unter dem Gesetz des Lebens im Geist. Das hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich wollte, dass ihr das alle ganz tief versteht. Dass wir frei sind, das Gute zu tun durch das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Das Leben durch den Geist Gottes ermöglicht uns, in Gottes Willen zu leben. Wir können Gottes Willen nur tun, wenn wir in diesem Geist sind, wenn dieser Geist in uns ist. Und doch, finden wir uns immer wieder in der Situation zurück, dass wir in alte Verhaltensweisen zurückfallen. Luther hat mal gesagt, der Tote, der wird wieder lebendig. Da muss ich ihm halt wieder in den Sarg schmeißen und den Deckel zumachen. Der alte Mensch ergreift uns immer wieder neu. Immer wieder kommen alte Verhaltensweisen raus. Und ich könnte schon fast verzweifeln. Aber dann gibt es in Römer 8, Vers 11 noch diesen wunderbaren Satz. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also hier wird uns ganz klar gesagt, derselbe Geist, mit dem Jesus von den Toten auferweckt hat, dieser Geist will unsere sterblichen Leiber, unsere unfähigen Leiber, unsere unfähigen Existenzen lebendig machen. Nicht mehr und nicht weniger ist nötig, damit wir lebendig werden. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, muss uns lebendig machen. Und das ist eben ein Teil des Vorrechts, Kind Gottes zu sein. Dieser Geist ist ja in uns hineingelegt. Und dieser Geist will uns lebendig machen. Stichwort lebendig. Es ist nicht der Plan Gottes, dass wir immer älter werden und so in dem Tod entgegendümpeln und es immer langweiliger wird. Unser Ziel ist es, dem Heiland Jesus Christus ähnlicher zu werden und zu wachsen in der Mannesreife Christi, wie es an anderer Stelle heißt. Wir sollen nicht Nobody sein und bleiben. Wir sollen hineinwachsen in dieses Erbe, in dieses Vorrecht, Kind Gottes zu sein. Ihr Lieben, ich möchte, wenn ich alt bin, ein alter Paddy, haha, dann möchte ich ein Vater in Christus sein. Ich möchte das Altenheim rocken. Ich habe keine Lust, beschäftigt zu werden. Ja, irgendwelche Beschäftigungsprogramme. Ich möchte so voller Leben sein, dass die Leute denken, man, das möchte ich auch haben. Ja, und ich wünsche uns allen, dass wir solche Menschen werden, dass wir Väter und Mütter in Christus werden, dass wir lebendig sind, dass wir was weitergeben, dass wir nicht darüber nachdenken, über irgendeine Fernsehserie XY, kannst du dir auch angucken, ist wunderbar, manchmal ganz hilfreich, aber wenn das alles ist, oh liebe Leute, das wäre mir zu wenig. Ich möchte, dass die Leute sehen, wir sind Kinder Gottes. Die Petra und ich, wir sind mal durch Zürich marschiert, ja, da habe ich auch sowas Irres erlebt. Da lief auf der anderen Straßenseite so eine Truppe junger Männer und ein älterer und da, ich habe gleich gewusst, das sind Christen, ja. Das war auf der einen Seite schön, aber irgendwie kam es mir auch suspekt vor, so ein bisschen sehr missionarisch unterwegs. Wir haben die Straßenseite gewechselt und gedacht, wir wollen lieber mal nichts damit zu tun haben, wer weiß, in was wir jetzt reinverwickelt werden. Und dann erzählt dieser Mann seinen Jüngern, also Christen erkennt man am Blick. Ganz klar. Und dann guckt er so rum und zeigt auf uns, das sind Christen. Und dann habe ich über die Straße gerufen, das stimmt. Das war der Hammer. Das war echt der Hammer, ja. Aber ich habe dann echt gemerkt, ja, das wünsche ich uns allen, dass Menschen uns das ansehen. Nicht nur solche Wahrsager, sondern der ganz normale Mensch. Dass der sagt, Mann, du hast was? Das ist irgendwie anders. Das ist mehr. Was ist dein Geheimnis? Das wäre toll, wenn wir das alle hätten. Aber wie gesagt, wir stecken immer noch in diesem Dualismus und wir müssen immer wieder darauf hin und sagen, Geist Gottes, mach mich lebendig. Wo ich schwach bin, wo ich diese Stellung nicht einnehme, mach mich lebendig. Ja, ich möchte jetzt noch ein paar Blicke darauf werfen, was genau haben wir denn eigentlich geerbt? Da fangen wir mal mit der nächsten Folie an. Das erste ist, wir sind Überwinder. Wir fühlen uns nicht so oder oft nicht so, aber wir sind Überwinder. Im ersten Johannesbrief steht drin, denn alles, was Gott geboren hat oder was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Mein lieber Scholli, was ist das für ein gewaltiges Wort? Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Hey Leute, wir haben was in die Hand gelegt bekommen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ich wollte und wünschte mir, dass wir alle mehr danach aussehen, dass wir mehr davon ausstrahlen, dass andere sehen, Donnerwetter, diese Christen. Und ein bisschen durfte ich übrigens in der Gemeinde in Rheinbach sehen, die nämlich einfach gesagt haben, wir helfen jetzt den Menschen in Not und haben dann kurzerhand vor ihrer Kirche ein paar Container hingestellt, Schubkarren und Schaufeln und alles Mögliche und private Hilfe organisiert. Die Menschen, die das erleben, die sagen, Mensch, diese Christen, die sind zwar komische Vögel, aber man muss ihnen lassen, die haben was. Die fackeln nicht, die helfen. Also da hat sich das Reich Gottes praktisch gezeigt. Und wir können auch in anderen Dingen, manchmal indem wir Menschen Rat geben, dass wir sie beraten, dass wir sie trösten, seelsorgerlich, dass wir ihnen auf die Beine helfen. Da können wir das Leben, dieses Erbe, dieses Weitergeben und viele Dinge mehr. Und immer wenn wir selber in Schwierigkeiten kommen, dürfen wir wissen, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir sind also Überwinder. Selbst wenn wir uns nicht so fühlen, unser Glaube hat die Welt überwunden. Jetzt gucke ich mal sicherheitshalber auf die Uhr, okay. Also wenn es euch zu viel wird, dann müsst ihr es so machen wie in Amerika. Da fangen die Schwarzen dann einfach an zu singen. Amen, amen. Einer fängt an, dann stimmt die ganze Gemeinde an und irgendwann begreift der Pastor, jetzt ist gut. Ja. Ihr Lieben, durch die Verwandtschaft in Gott, wir sind Gottes Verwandte, ist das nicht ein irrwitziger Gedanke? Jesus nennt uns Brüder. Junge, Junge. Durch die Verwandtschaft in Gott sind wir Erben oder Nachkommen Gottes. Und wie ich schon sagte, Miterben in Christus. Und durch die Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus haben wir Anteil an seiner Gottessohnschaft. Wir sind nicht mehr Knechte, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, die gezwungen sind, einen fremden Willen, nämlich dem des Fleisches, zu folgen, sondern wir sind Gottes Kinder und dürfen aus Liebe und aus eigener Einsicht handeln, um die Dinge zu tun, die Gott getan haben möchte. Wir sind nicht mehr Sklaven der alten Natur. Wir dürfen das neue Leben, wenn denn der Geist Gottes in uns lebendig ist. Übrigens, wusstet ihr eigentlich, dass ein Christ tun und lassen kann, was er will? Kommt euch das komisch vor? Ich kann tun und lassen, was ich will? Ein alter Lehrer, der mich eigentlich auch mehr oder weniger in meiner christlichen Kinderstube begleitet hat, sagte mal, naja, wollen wir denn das Böse? Wollen wir lügen? Wollen wir betrügen? Nein. Wollen wir das Gute tun? Ja. Also kann ein Christ tun und lassen, was er will. Weil dieser Geist in uns ist, kann das möglich werden und soll das möglich werden. Und dann kommt noch eine wichtige Stelle. Wir sollen mitherrschen. Also die meisten von uns sind ja so furchtbar bescheiden, super fromm bescheiden. Aber dass wir herrschen sollen, das ist uns wirklich unheimlich. Und dazu eine Geschichte aus dem Korintherbrief. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Hallo? Gehört ihr zum Volk Gottes? Dann werdet ihr die Welt richten. Ihr werdet die Welt richten. Und dann heißt es weiter unten, wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Habt ihr das gewusst, dass wir Engel richten werden? Wir werden Engel richten. Die Engel, wo die Hirten auf dem Feld, als Jesus geboren wurde, in Ohnmacht gefallen sind. Diese Typen werden wir richten. Das ist uns oft nicht bewusst, aber wir haben so eine gewaltige Stellung, dass wir die Welt und Engel richten werden. Ich denke, dass wir an der Stelle vielleicht auch erkennen müssen, wir müssen wirklich weiterkommen. Wir müssen unsere Stellung, die wir haben, mehr einnehmen. Es gibt noch mehr Dinge, die wir geerbt haben, zum Beispiel, nächste Folie. Wir sind zum Segnen berufen. Was machen wir aber, wenn wir beten? Wir sagen, Herr, segne den. Aber es heißt, du sollst segnen. Es heißt, ich segne dich im Namen des Herrn. Wer von euch hat das schon getan? Doch einige. Aber ich möchte euch einladen, vor allen Dingen die das nicht so aussprechen können. Wir sind zum Segnen berufen. Ja, du sollst segnen. Du sollst nicht sagen, Herr, segne den. Du sollst sagen, ich segne dich. Damit übst du deine Vollmacht aus. Das ist so wie ein Botschafter der Bundesrepublik. Ja, der spricht Dinge aus und die werden getan. Er hat die Vollmacht der Bundesregierung, des deutschen Volkes, und er darf bestimmte Dinge sagen und die werden dann gemacht. Wenn du also Menschen segnest, dann werden sie geschehen. Es wird etwas passieren. Schaut euch mal an im Alten Testament, wie der Vater Israel seine 12 Kinder segnet. Was er ihnen da alles zuspricht. Vieles ist fast prophetisch und wird am Ende auch wahr. Aber er segnet seine Kinder und alles, was er ausgesprochen hat, ist wahr geworden. Bis hin, dass du Dan wirst leben da und da und du wirst, Naphtali wirst in den Gefilden am Ufer wohnen oder sonst was. Alles das, was da ausgesprochen ist, wird wahr. Und von daher dürfen wir sagen, wenn wir segnen, dann passiert was. Dann passiert was. Also wir hatten in unserer Straße einen Mann, habe ich das schon mal erzählt, Petra? Lass ich dann weg. Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr anfangt, Menschen konkret zu segnen, nicht Herr, segne den und den oder segne meine Kinder, sondern ich segne dich im Namen Jesu Christi. Das ist mein Vollmachtgeber. Und in seinem Namen segne ich dich. Dann werdet ihr Wunder erleben. Ich möchte euch da wirklich ermutigen, da vorwärts zu kommen. Und ein weiteres, wir haben eine Waffenrüstung für den Kampf mit den Mächten der geistlichen Welt. Auch das ist ein Ding. Wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt eine geistliche Welt, es gibt eine Dimension, die man nicht sieht, aber die dennoch da ist, die uns, die Menschen versucht zu beeinflussen. Und wir haben eine Waffenrüstung bekommen. Wir sollen kämpfen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, dann seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und als Sieger dastehen. Ihr Lieben, ihr werdet erfolgreich kämpfen und als Sieger dastehen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Buch von einem Missionar gelesen, aus einem Evangelikaler, der hat in Papua-Neuguinea, da hat er als Missionar gewirkt. Und das Buch war irgendwie sehr nett, aber am Ende war es dann so, dass er und seine Familie ständig was auf die Mütze gekriegt haben. Krankheit und Unfälle und Geldsorgen und hast du nicht gesehen? Es war nur schrecklich. Und dieser arme Missionar ist dann am Ende wie ein geprügelter Hund wieder zurück und hat seine Missionarstätigkeit aufgegeben. Und wisst ihr, was ich dann an der Stelle gesehen habe? Der arme Mann hat nicht begriffen, dass er in einem geistlichen Kampf steht. Papua-Neuguinea ist eines der okkultesten Länder auf dieser Welt. Da gibt es Menschenfresser, da gibt es Animisten, da gibt es Typen, die mit Geistern hantieren. Und er stand nur mit seiner Bibel da. Ich meine, nur ist natürlich subjektiv. Bibel ist wichtig, das will ich nicht damit sagen. Aber er hatte keine Ahnung von dieser geistlichen Dimension. Er hatte keine Ahnung von dieser Waffenrüstung, die wir anziehen können. Und dass wir kämpfen können. Und er hat es auch nie gelernt. Er hat es leider nie gelernt und er ist dann wie ein geprügelter Hund zurückgekommen. Ich habe dann nur gedacht, ja, wenn man natürlich die Geistesgaben sozusagen als Ausgeburt der Hölle bezeichnet und sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben und Wunder sind erst vor 2000 Jahren passiert und heute gibt es sowas nicht mehr, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann in Schwierigkeiten gerät, wenn die geistige Welt einen attackiert. Also er hat dieses ganze Thema ausgeblendet und die Frucht war, dass er natürlich nicht diesen geistlichen Kampf kämpfen konnte. Und deswegen musste er dann den Kopf einziehen. Ich selber habe auch mal sowas erlebt, aber nicht in dieser Dimension, aber es war so mit unserer Tochter. Es gab plötzlich Unfälle, einen Unfall nach dem anderen. Das war unglaublich, ja. Und irgendwie nach einer gewissen Weile habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Ich bin ein Kind Gottes und ich habe Vollmacht und ich befehle jetzt, dass diese Sachen aufhören. Und das, und zwar dem vorausgegangen war Folgendes, auch eine ganz aberwitzige Geschichte. Ich liege mit meiner kleinen Tochter vor dem Bücherregal und plötzlich höre ich eine Stimme und die sagt zu mir, Harm, pass auf. Und ich wusste, gleich wird was aus dem Regal purzeln. Und in dem Moment sah ich, wie eine Vase aus dem Regal nicht gefallen, sondern gehüpft ist. Es machte Hupf und sie fiel genau auf den Kopf meiner Tochter zu. Und dann habe ich einmal kurz so gemacht und sie zur Seite gestupft und dann ist die Vase eingeschlagen, wo ihr Kopf war. Und da habe ich gewusst, Gott redet, wenn ich aufmerksam zuhöre. Und ich wusste auch, ich kann diesen Mächten Widerstand leisten. Ich habe dann gesagt, jetzt ist Schluss, diese Sachen hören jetzt endgültig auf. Und von dem Tag an ist nichts mehr passiert. Ein kleiner Einblick in die Dinge, wie sie so laufen können. Ja, und nächster Punkt, wir dürfen für Kranke beten und es wird besser mit ihnen werden. Wir dürfen für Kranke beten. Da stehen wir sicher oft noch ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal auf dieses Gebiet vorgewagt hat. Ja, ich habe von John Wimber gelernt, der hat gesagt, betet einfach. Ob ihr nun furchtbar viel Glauben habt oder nicht, tut's einfach und ihr werdet Dinge erleben. Und ich kann bestätigen, das stimmt. Ja? Versucht's einfach. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben eine Vollmacht. Betet einfach für Menschen, die krank sind und es wird besser mit ihnen werden. Und wir haben noch ein ganz gewaltiges Vorrecht. Wir dürfen Gottes Stimme hören. Ja, wenn wir das nicht so sehr geübt haben, dann wird es Zeit, zu üben, Gottes Stimme zu hören. Das drückt sich oft in kleinen Dingen aus, gar nicht so spektakulär. Aber wenn ihr auf diese Stimme hört und es tut, dann werdet ihr erleben, dass ihr euch da nichts einbildet, dass Gott wirklich redet. Ein ganz kleines Beispiel. Vor Jahr und Tag hatte ich plötzlich den Eindruck, für einen alten Bekannten zu beten. Das war im Januar. Und ihr müsst wissen, ich bin nicht so der super treue Beter und schon gar nicht einer, der regelmäßig und dauerhaft dran ist. Ja? Also wenn ich dann genötigt werde zu beten, dann ist meistens was Ernstes. Und wie gesagt, ich bete für diesen Christoph und bete und bete und bete. Und ein halbes Jahr später treffe ich seine Frau. Ich meine, die haben schon gar nicht mehr in Heidelberg gelebt. Wir haben die über 10 Jahre nicht gesehen. Darum hat mich das ja so gewundert, dass ich da so intensiv beten musste. Und frage sie, sag mal, Chrissy, was ist mit deinem Mann los gewesen im Januar? Ach, meinte sie, wusstest du das nicht? Der ist Chefarzt im Krankenhaus und lag in seiner eigenen Klinik auf Leben und Tod. Genau in der Zeit, wo Gott mich genötigt hat zu beten. Und da habe ich gesehen, aha, Gott redet zu mir. Und wenn ich gehorsam bin und tue etwas, dann werde ich feststellen, das war keine Einbildung. Wir haben ein sehr schönes Buch gelesen, Petra und ich. Besser gesagt, meistens ist es so, Petra liest das Buch, erzählt mir dann die wichtigsten Einzelheiten und die merke ich mir. Ja, ich klaue gerne Geschichten. Und jedenfalls, das heißt das 10-Sekunden-Prinzip. Wenn du einen Eindruck hast, dann tu es möglichst sofort. Und du wirst dann erkennen, dass es keine Einbildung ist, sondern dass tatsächlich Gott zu dir geredet hat. Das 10-Sekunden-Prinzip. Ich sag euch, probiert das mal aus. Ihr habt einen Eindruck, gebt dem mal einen Blumenstrauß. Oder irgendjemand hat mir erzählt, er sollte irgendwas ganz Verrücktes vorbeibringen bei einer Familie, hat sich nicht getraut und dann stellte sich heraus, das war genau das, was sie gebraucht hätten. Man lernt auch manchmal durch Misserfolge, ja. Also wenn man dann einen Eindruck hat, tut es nicht und hinterher stellt man fest, hätte ich doch tun sollen. Aber Leute, es ist toll, wenn wir erleben, wir hören so eine leise Stimme in uns und wir tun das und sehen dann, das wird, es war genau richtig, es war wirklich Gottes Geist, der das zu mir gesprochen hat. Das ist so wohltuend, für dich, aber auch für den Beschenkten. Oder aber auch manchmal in ernsterer Mission. Ich hatte einmal einen Eindruck, dass der damalige Kassierer in der Gemeinde Geld veruntreut. Mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und habe diesen Eindruck gehabt und gedacht, ich konnte nicht mehr einschlafen. Da wusste ich schon, das ist jetzt was Ernsteres, das ist also keine Einbildung. Ja, was nun machen mit so einem Eindruck, nicht? Und dann habe ich gesagt, Gott, weißt du was, ganz ehrlich, ne? Der Mann ist so eigentlich integer, das mache ich im Lebtag nicht, den darauf ansprechen. Der ist ja tödlich beleidigt, wenn ich ihn jetzt damit mit sowas konfrontiere. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich werde ihn ganz vorsichtig anbohren, wenn ich ihn morgen treffe. Das war natürlich schlau von mir, weil ich dachte mir, wie in aller Welt soll ich den zufällig in Heidelberg auf der Hauptstraße treffen. Ne? Und tatsächlich läuft er mir auf der Hauptstraße über den Weg. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich habe es dir versprochen. Also habe ich ganz vorsichtig angebohrt und gesagt, du, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit den Finanzen? Ist das alles okay? Und plötzlich wurde der ganz blass. Und dann hat er gebeichtet, dass er Geld aus der Gemeindekasse genommen hat, sozusagen als privater Kredit. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, mein Lieber, Gott hat mir das heute Nacht gezeigt, damit du auf den rechten Weg zurückkommst. Bring das Geld wieder zurück und bring das in Ordnung und niemand wird erfahren, was passiert ist. Und so war es auch. Also von daher, ihr könnt sicher sein, wenn ihr auf diese leise Stimme hört, dann werdet ihr erleben, Gott redet tatsächlich zu uns. Und das ist auch ein Vorrecht der Kinder Gottes. Er will uns immer wieder aufklären, was kommen wird, was passieren wird. Wir müssen das aber leider eben auch üben. Alle geistlichen Gaben müssen ein Stück weit auch geübt werden. Und da gehören Fehler auch dazu. Also beispielsweise, ich habe immer gedacht, Gott muss mir jeden Schritt zeigen. Er führt und leitet mich um seines Namens willen. Also habe ich gesagt, Herr, soll ich jetzt zur Uni links oder rechts rumfahren? Ja, meistens habe ich gar nichts gehört. Ne? Habe ich es ausprobiert und festgestellt, ob ich nun links oder rechts rumfahre. Ne? Manchmal hatte ich den Eindruck, fahr rechts rum, nichts ist passiert. Ne? Habe ich gedacht, okay, eins habe ich gelernt, das war nicht das Reden Gottes, das war meine Einbildung. Auch in Ordnung, weil auf dem Weg habe ich gelernt, zu unterscheiden. Wann redet Gott zu mir? Wann ist es meine Einbildung? Von daher fürchtet euch nicht vor negativen, vor erfolglosen Aktionen, aber ihr werdet dann sehen, den Unterschied zwischen wann redet Gott und wann ist meine Seele, mein Herz, meine Befindlichkeit, die da redet. Wir müssen eben diese Dinge üben. Und last but not least, das Wichtigste, was wir geerbt haben, das ist nämlich das ewige Leben. Das ist eine Folie vorher. Nein, das steht gar nicht auf der Folie drauf, umso gut, umso besser. Wir haben das ewige Leben geerbt. Und zwar im Jakobus 1, Vers 12, da steht, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Dann, nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Wir haben einen Preis, einen Siegeskranz, nämlich das ewige Leben. Das ist das, was wir in allererster Linie geerbt haben. Allerdings hängt da eine kleine Bedingung dran, wie so oft in der Bibel, wenn wir treu bleiben. Also in meiner alten Übersetzung, in meiner Elberfelder steht, wer treu bleibt bis zum Schluss, der wird die Krone des Lebens erben. Und deswegen freue ich mich über alle älteren Geschwister, ich gucke euch ganz bewusst an, die immer noch dabei sind, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Nöte. Aber wer treu bleibt bis zum Schluss, der wird die Krone des Lebens erben. Und das ist mein allerhöchstes Ziel. Ich möchte treu bleiben bis zum Schluss. Ich möchte nicht 5 Meter vor der Ziellinie liegen bleiben. Ja? Ich möchte lieber übers Ziel krabbeln, als gar nicht übers Ziel zu kommen. Ich möchte die Krone des ewigen Lebens erben. Aber sie ist uns jetzt schon verheißen. Das ist ja das Geheimnis, dass wir in diesem Dualismus leben. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Miterben Christus, wir stecken in unserem Leib. Und der wird aber überwunden durch den Geist, den Gott seinen Kindern gegeben hat. Dieser Geist lebt in uns, dieser Geist lebt in dir. Und dieser Geist möchte dich lebendig machen. Dieser Geist möchte dich so lebendig machen, dass Gottes Leben aus dir heraussprudelt, sodass andere gesegnet werden und dass Menschen erreicht werden und sehen, es lohnt sich. Es ist wichtig, diesem Gott zu begegnen. Ihr Lieben, und das ist dann die letzte Folie. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, dein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das darfst du erleben, da darfst du dabei stehen und staunen und sagen, Herr, das ist wahrhaftig wahr. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude und viel Gnade beim Entdecken, diese Stellung der Kinder Gottes einzunehmen, zu erkennen und auszuleben. Und wirklich, dass es lebendig wird in euch. Amen.